Das heißt, unsere Behandlungsstrategien müssen immer unterscheiden zwischen akut und chronisch.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten am Wochenende wieder eine Hemotion-Veranstaltung und hatten dort Physiotherapeuten, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Patienten mit Hämophilie hatten, die wir dann letztendlich geschult haben für dieses Krankheitsbild, aber die auch die Möglichkeit hatten, mit Hämophilie-Patienten zu arbeiten. Und wir haben die Patienten und die Physiotherapeuten vor allem betreut, und zwar sehr eng betreut. Die haben in kleinen Gruppen mit den Patienten gearbeitet. Und da gab es so eine Gruppe, die wir bei einem Patienten etwas länger begleitet hatten.
Genau, und dieser Patient war ganz neu bei mir im Zentrum. Und zwar ein Patient, wir haben ihn gefragt, wie er jetzt dazu gekommen ist, überhaupt sich eine Physiotherapeutin anzunehmen, überhaupt zu suchen. Und er sagte ganz spontan, er wollte den Zustand, den er hat, erhalten. Mhm. Das hätte ich ihm so gesagt. Physiotherapie wäre nicht nur wichtig für akute Schmerzen, sondern wäre doch auch ganz wichtig, damit man das, was man hat, auch wirklich bis ins hohe Lebensalter erhalten könnte. Mhm. Und das hat er sehr ernst genommen und hat sich dann auch eine Physiotherapeutin gesucht und die war auch mit im Kurs dabei. Mhm. Und wir haben dann nach und nach den Patienten von den Teilnehmern untersuchen lassen und kam auf sehr interessante Dinge. Denn er kam und hatte ein dickes Kniegelenk.
Und das erst seit dem Morgen. Das heißt, er hatte neben seinen chronischen Veränderungen, das waren die Sprunggelenke und auch das Ellenbogengelenk,
genau,
jetzt auf einmal eine akute Situation. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was mache ich zuerst?
Genau, und er war, glaube ich, auch darüber erstaunt, dass wir uns den ganzen Körper angeschaut haben und geschaut haben, wo gibt es noch Veränderungen an seinem Körper, die möglicherweise auch eine Rolle spielen könnten. Und eigentlich hatte er im Fokus das geschwollene Kniegelenk.
Manchmal wundern sich die Patienten, wenn wir uns sie in der Sprechstunde anschauen und wir geben dann ein Behandlungskonzept vor, natürlich eine Absprache mit dem Patienten, aber das ist gar nicht so auf ihr eigentliches Problem fokussiert, sondern wir gehen vielleicht erstmal was ganz anderes an.
Ja, weil sie es gar nicht in Zusammenhang bringen können. Ich meine, überleg mal, dieser Patient, der schlussendlich mit diesem geschwollenen Kniegelenk vor uns gesessen hat, wir mit einer Lymphdrainage dann weiter behandelt haben und wir dann auch festgestellt haben, dass er im Beckenbereich rechts und links unterschiedliche Dinge uns gezeigt hat. Denn am rechten Becken war er deutlich angespannter, ja, als auf der linken Seite. Das heißt, da konnten wir in der rechten Leiste durchaus gut, ich sage jetzt einfach mal, mit unseren Händen gut drücken und haben gesehen, da gab es gar keine Abwehrspannung auf der linken Seite, auf der rechten Seite sehr wohl.
Genau.
Und er hat eigentlich da gar keinen Schmerz erstmal für sich selber angegeben. Aber das ist ja durchaus logisch, dass er da eine Abwehrhaltung mit, also uns gezeigt hat.
Genau, und was wir dann gemacht haben, ist eben diesen tiefen Hüftbeuger, der dafür verantwortlich war, zu lockern mit relativ sanften und weichen Techniken. Und dann gab es noch was Drittes und das war die Rückseite von dem Oberschenkel. Und
richtig,
da war auch eine starke Verspannung da und das sind wir dann über die Faszien angegangen. Das heißt, wir waren in dem Moment überhaupt nicht an dem Kniegelenk gewesen. Nur dann hatte ich ihn gebeten, aufzustehen und mal ein paar Schritte zu laufen.
Und das war sensationell.
Genau, er war sofort erleichtert, weil er weniger Druck verspürt hat. Und wir haben letztendlich das Gelenk über die Peripherie, also von außen bearbeitet, um da erstmal den Druck zu reduzieren. Und so ist es ja oftmals mit akuten Situationen. Wenn du direkt reingehst in eine akute Situation, dann ist das für den Patienten überhaupt keine gute Idee. Dann hat er eine Abwehrspannung und das macht es am Ende noch viel schlimmer und verzögert das Ganze und am Ende kommt er auch gar nicht wieder, weil es so schlimm war. Wenn wir über die Peripherie in eine akute Situation reingehen, dann haben wir es dem Patienten erleichtert. Wir haben den Stress heruntergefahren, haben gegebenenfalls dafür gesorgt, dass die Schwellung weniger ist und er kann, vielleicht geben wir ihm noch was mit für zu Hause, wiederkommen und wir können uns dann zunehmend auf das Gelenk fokussieren.
Und interessanterweise hat er ja sofort gesehen, das Knie ist deutlich dünner geworden. Und als ich ihn dann neu beklebt habe, um dann die Ganganalyse tatsächlich durchzuführen, sagte er zu mir, schauen Sie mal, es ist deutlich weniger geschwollen und er war ganz erleichtert und war ganz beglückt und sagte, Mensch, das würde ihn noch mehr motivieren, tatsächlich die Physiotherapie weiter für sich auch fortzusetzen.
Das heißt, unsere Behandlungsstrategien müssen immer unterscheiden zwischen akut und chronisch.
Auf jeden Fall. Mhm. Und die akute Situation zeigt ja einen hohen Stresslevel, dass die chronischen Dinge dann auf einmal komplett in den Hintergrund geraten. Das heißt, auch das ist ja eine große Kür für den Physiotherapeuten und auch für uns, dann zu sehen, obwohl wir dann die akute Situation dann tatsächlich sehen, aber auch die chronischen Dinge nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Mhm. Auch das ist ja wichtig, zumindest nicht für den Patienten, dass wir das auch wahrnehmen und sagen, okay, wir behandeln jetzt erstmal das, aber im nächsten Schritt behandeln wir dann das nächste Problem.
Genau, die chronischen Sachen, sodass es für diesen Patienten gilt oder galt, zwei Behandlungskonzepte aufzustellen. Mhm. Das eine für die akute Situation. Und wenn, wie du sagst, die akute Situation dann entsprechend behandelt wurde und das wieder alles gut ist, dann kann man sich auf die chronischen Sachen fokussieren. Und da ist es oftmals auch so, dass wir vielleicht gar nicht an das eigentliche Problem rangehen. Beispiel kaputte Sprunggelenke und wir behandeln am Becken, am Rücken oder am Kniegelenk.
Ja, um da nochmal einen zusätzlichen Stabilisierungsfaktor mitzugeben, der für das Sprunggelenk deutlich wichtiger ist als am Sprunggelenk selber was zu tun. Möglicherweise, wenn wir da manualtherapeutisch am Sprunggelenk, ich sage jetzt einfach mal, therapieren würden, würden wir möglicherweise diese noch nicht akute Situation dann heraufprovozieren. Das heißt, es ist oft nicht gut, an ein beschädigtes Gelenk zu gehen, oder was wir dann glauben, es dann zu mobilisieren, eher nochmal an anderen Strukturen wirklich dran zu gehen, um da einen zusätzlichen Stabilisierungseffekt zu geben.
Wenn ein Patient jetzt mit einer Arthrose im Sprunggelenk auf einmal Rückenschmerzen hat, dann kann das durchaus im direkten Zusammenhang stehen. Es gibt Funktionsketten, der hat zunächst mal seinen Schmerz am Sprunggelenk, macht seine Ausweichbewegung. Mhm.
Und hat sofort einen Impuls im Iliosakralgelenk. Das heißt, genau. Er hat sofort einen Impuls im Becken und den verspürt er dann.
Ja, und er läuft vielleicht eine Zeit lang mit gebeugtem Knie und dann demzufolge auch gebeugtem Hüftgelenk, was wiederum dazu führt, dass er vermehrt ins Hohlkreuz geht. Mhm. Und das wiederum bringt Stress auf die kleinen Wirbelgelenke.
Und das sorgt dann dafür, dass er sich nicht adäquat bewegen kann, nicht sitzen kann und Stress bei der Arbeit hat oder wenn er mit dem Auto unterwegs ist und einfach Dinge nicht mehr so rund laufen.
Genauso wichtig ist es dann eben auch für den Therapeuten, das Ganze auch wieder rückwärts aufzuarbeiten. Das heißt, wir können den Rücken behandeln, wir können die Hüfte behandeln, können diese Beugestellung herausnehmen, wir können das Kniegelenk behandeln und dann auch zusätzlich vielleicht noch an das Sprunggelenk gehen, mit einer leichten Traktion da wieder ein bisschen Spiel reinbringen. Oder wir müssen unser Behandlungskonzept dahingehend unterstützen, dass wir versuchen, mit einer Einlagenversorgung oder Schuhzurichtung dem Patienten zu helfen, damit er nicht mehr diesen Schmerz unten verspürt und das Gehen für ihn einfacher wird.
Was machen wir denn mit Patienten oder wie können wir sie denn tatsächlich überzeugen? Das ist ja der nächste Schritt. Patienten, die eigentlich jetzt gut behandelt worden sind, gar keine akuten Schmerzen mehr haben und ihre chronifizierten Probleme mehr oder weniger ich sage jetzt einfach mal, eingestellt worden sind. Das heißt, es gibt keine Behandlungsnot mehr. Mhm. Was machen wir mit denen? Wie oft sehen wir sie und wie oft, oder was empfehlen wir ihnen? Ich meine, ihnen zu sagen, sie sollen nur noch einmal im Quartal kommen, fände ich persönlich bei Patienten, die chronische Veränderungen an den Gelenken haben, etwas schwierig. Wie siehst du das?
Das ist sicherlich abhängig von Patient zu Patient, aber ich sehe es genauso. Es gibt einfach ein paar Sachen, die schnell hinten runterfallen und uns dann irgendwann auf die Füße fallen. Nehmen wir mal das Ellenbogengelenk. Ein Ellenbogengelenk, das geht immer so ganz gut. Wir achten nicht viel drauf. Die lassen ihre langen Pullover an bei der Untersuchung und im Fokus steht vielleicht das schmerzhafte Sprunggelenk. Mhm. Und irgendwann kommen die wieder und haben eine massive Bewegungseinschränkung. Und das Ellenbogengelenk kriegen wir halt, wenn es einmal gebeugt ist, nicht mehr gerade.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, das regelmäßig zu kontrollieren, zu untersuchen. Und wenn da eben schon Veränderungen sind, dann ist es auch wichtig, dass der Manualtherapeut da auch rangeht und versucht, dass die Bewegung nicht schlechter wird. Das Problem ist ja, dass dann diese Patienten später Probleme haben, sich selbst zu versorgen. Die Körperhygiene funktioniert vielleicht nicht mehr. Manche Tätigkeiten können nicht mehr richtig durchgeführt werden. Es wird dann kompensiert, vermehrt mit der Schulter. Dann gibt es dann eben da oben Probleme. Das wäre so ein Beispiel.
Kopfschmerzen?
Kopfschmerzen können auftreten, genau. Und dann hast du eben die Situation, dass du vielleicht ein Kniegelenk, was schon leichte Veränderungen hast. Und wenn das jetzt seitens seiner Bewegung schlechter wird, kann das eben die Entstehung einer Arthrose noch forcieren. Wir brauchen ein vernünftiges Rollgleiten. Das heißt, es ist nicht nur einfach ein Abrollen in einem Gelenk, sondern das Gelenk muss seinen vollen Bewegungsumfang ausnutzen, damit die Druckbelastung auf den Knorpel nicht punktuell, sondern flächig ist. Und durch eine flächige Druckbelastung hast du eben weniger Abrieb und dadurch eben auch weniger Arthroseentstehung mit zunehmendem Alter. Insofern ist es schon wichtig, dass gerade diese Patienten regelmäßig gesehen werden, mit dem Physiotherapeuten dann die aktuellen Probleme angehen, aber auch lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören und dann rechtzeitig zu dir zu kommen, zu mir zu kommen oder zum Physiotherapeuten zu gehen.
Was raten wir solchen Patienten? Ich meine, das ist immer schwierig, ne? Du hast gesagt, manche sind ja hoch motiviert,
ja,
etwas zu tun, manche etwas weniger und da spielt sicherlich auch Zeit eine ganz große Rolle. Mhm. Wie kann ich Dinge in meinen Alltag einbringen? Was ist denn so der praktische, ja, was gibst du den Leuten praktisch an die Hand? Ich meine, sie haben wenig Zeit, Fitnessstudio kommt eigentlich gar nicht so richtig in Frage, aber sie möchten trotzdem etwas tun, was aber ihren Alltag nicht besonders einschränkt. Was kann man tun?
Ganz schwierige Frage und sehr, sehr individuelle Frage. Das gibt jetzt, glaube ich, keine pauschale Lösung. Ich denke, das meiste entsteht dann aus dem Gespräch, dass man überlegt zumindest mal, was möglich ist, dass man vor allem dem Patienten auch zeigt, was notwendig ist, auch für die Zukunft. Wir dürfen ja auch nicht das Alter vergessen. Mhm. Das gilt ja nicht nur für Patienten mit Hämophilie, sondern für jeden, dass wir im Alter einfach dazu neigen, dass unsere Knochen schlechter werden, die Muskulatur baut ab, dass wir Osteoporose entwickeln und dem muss man eben auch vorbeugen. Sodass ich darauf tatsächlich keine pauschale Antwort habe. Das muss individuell im Gespräch mit dem Patienten entwickelt werden. Und dem einen macht es Spaß zum Schwimmen, der andere hasst Wasser. Der eine geht gern raus in die Natur, der andere macht es lieber drin, seinen Sport. Das sind alles Kriterien, und die für den Patienten enorm wichtig sind. Und da muss man schauen, wie man den Patienten am besten packen kann.
Und am besten kann man ihn, glaube ich, packen, wenn er für eine gewisse Zeit schmerzfrei ist.
Ja.
Ich glaube, Schmerzen sind ein ganz großer Hinderungspunkt letzten Endes, überhaupt in Bewegung zu kommen und auch sportlich oder zumindest für seinen Körper etwas zu tun. Ne?
Ja, oder die Angst vor Schmerzen, diesen Schmerz wieder zu bekommen. Das kann ja auch ein ganz großer Trigger sein.
Natürlich, das heißt bestimmte Bewegungsabläufe, die irgendwann mal zu einem Schmerz geführt haben, dass man die tatsächlich auf jeden Fall versuchen will zu vermeiden. Ich habe unterschiedliche Patienten in meiner Ambulanz, wenn ich so von Jugendlichen oder heranwachsenden Kindern mal schaue, die durchaus, das mag möglich sein, dass das bei mir sicherlich vielleicht auch, kommt darauf an, was ich unterschiedliche Patienten habe, aber ich meine, sie unterscheiden sich ja nicht viel mehr von der Normalbevölkerung, dass wir sehen, dass Kinder zunehmend übergewichtig werden. Mhm. Das ist etwas, was wir auch mit mehr und mehr sehen. Es hat wenig, also nicht nur damit zu tun, dass sie Hämophilie-Patienten sind und sich deswegen weniger bewegen, glaube ich. Ne?
Nee, das ist ja allgemein in der Bevölkerung, ne? Dass die Kinder immer kräftiger werden. Auch in der Sprechstunde bei mir ist es so. Und es ist unabhängig von Hämophilie. Was schade ist, ne? Weil Kinder haben ja von Geburt an Bewegungsdrang. Sonst würden sie nicht laufen lernen. Und wenn man junge Kinder, kleine Kinder sich anschaut, die sind ja immer in Bewegung, bis sie umfallen. Ne? Das ist einfach so. Und irgendwo wurden diese Kinder dann gehemmt. Und es gab vielleicht andere Sachen, die größeres Interesse erzeugt haben. Und da ist es enorm wichtig, dagegen anzuarbeiten, weil das, was du an Gewicht, an Übergewicht in der Jugend oder im jungen Kindesalter aufbaust, kriegst du im Erwachsenenalter kaum weg.
Das kann ich dir sagen. Das ist ein wahnsinniger Prozess, das durchzuführen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung nur sagen, dass ich Gewicht abgenommen habe und siehe da, ich habe eine deutliche Schmerzreduktion. Wirklich, und ich nehme kaum eine Schmerztablette mehr ein. Mhm. Es gibt mal da oder mal hier, sage ich mal, ach Mensch, da kann es mal zwacken, aber wenn ich darüber nachdenke, was ich an Schmerzmedikamenten früher eingenommen habe, ist das überhaupt gar kein Vergleich mehr. Und du hast mir mal gesagt, ich bin immer davon ausgegangen, dass das immer, wenn man, ich sage jetzt mal, 5 bis 6 Kilo oder 7 Kilo abgenommen hat, dann ist es irgendwie das Doppelte für jedes Bein. Aber du hast mir mal gesagt,
vervierfacht.
Vervierfacht,
ja.
Sogar.
Ja, und wir haben ja bei jedem Schritt haben wir eine enorme Druckbelastung unten an der Fußsohle, was dann ja über das Sprunggelenk geht. Und teilweise ist es wirklich da unten vervierfacht, dieser der Druck, der dann also durch das Gewicht ausgelöst wird. Das heißt, jedes Kilogramm Körpergewicht, das du abnimmst, potenziert sich.
Ja, und das muss ich dir sagen, ist tatsächlich so. Und ich weiß auch gar nicht, es ist mal aus der Erfahrung aus, ich habe einen Patienten, der rank und schlank war, aber trotzdem immer an den Ansätzen der Muskulatur immer wieder Schmerzen angegeben hat. Und dabei ist rausgekommen, so im Gespräch, dass er sich hauptsächlich von Fast Food ernährt.
Ja.
Und nach der Ernährungsumstellung die Schmerzen deutlich weniger geworden sind. Mhm. Wie erklärt sich das?
Du, ich bin jetzt kein Spezialist für Ernährung, aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich ein Mangel vorgelegen hat. Wenn du dich so einseitig ernährst, dann fehlen ja einfach viele Mineralien, viele Vitamine vielleicht auch, viele Antioxidantien, die einfach dazu da sind, dass der Körper mit Entzündungen oder mit Verletzungen besser umgehen kann. Und wenn du diesen Mangel hast, dann hat der Körper einfach nicht das zur Verfügung. Und das, womit er dann reagiert, ist eben die Entzündung an den Sehnenansätzen in der Muskulatur. Und das ist das, was dann eben an Schmerz oder Beschwerden wahrgenommen wird.
Und interessant, was wir für Einflüsse haben, um tatsächlich Dinge anders zu wahrzunehmen, aber auch tatsächlich auch beeinflussen zu können. Das heißt, wir haben nicht nur den Bewegungsumfang, den wir ändern können, wir haben die Ernährung, die wir haben das Gewicht und wir haben, wie wir tatsächlich selber mit Schmerz umgehen. Ja. Ich glaube, auch das ist ja letzten Endes auch etwas sehr Wichtiges, akute, aber auch chronische Prozesse, die wir in unserem Körper haben, wie wir sie letzten Endes für uns selber wahrnehmen.
Genau, also Schmerzverarbeitung spielt eine enorme Rolle. Es gibt Menschen, die können den Schmerz sehr gut kompensieren durch Bewältigungsstrategien. Es gibt Menschen, die sehen eine Nadel und haben schon die Schmerzen, ohne dass die Nadel sie berührt hat, und empfinden das tatsächlich auch so. Das sind komplett unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen, die man auch mitten ins Konzept mit einbeziehen muss.
Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun für uns. Und wer weiß, wie wir die Dinge nochmal strukturiert auch an die Patienten heranbringen können und für jeden individuell tatsächlich sein optimales Therapieschema geben können.
Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Therapie hochindividuell ist.
In jedem Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.